Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten. Politischen Schaden für Österreich. Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 1. Dezember, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen auch Ihnen, lieber Flavio, von Witzleben und all unseren Zuhörern.
Ja, und all unseren Zuhörern zunächst einen frohen, friedlichen ersten Advent an dieser Stelle. Es ist schon wieder soweit, unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder spannende Themen für unseren Podcast. Wir werden uns heute zunächst mit der Situation in der Ukraine beschäftigen. Putin hatte Vergeltungsschläge angekündigt. Das werden wir genauer unter die Lupe nehmen, aber wir werden heute auch nochmal ein Blick in den Nahen Osten oder wie sie immer sagen, nach Westasien werfen. Dort kam es zu einem Waffenstillstand zwischen der Hisbollah und Libanon, und auch die gegenwärtige Rubelkrise wird uns beschäftigen, und zuletzt werden wir noch einen Blick nach Frankreich werfen. Ja, Frau Kneißl, aber zunächst, Sie hatten diese Woche eine etwas ruhigere Woche. Sie waren nicht in Moskau, Sie waren nicht in St. Petersburg, Sie hatten keine Panels, keine TV-Interviews. Also Sie hatten wirklich mal Zeit, um ein wenig sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren. Und ja, Sie haben jetzt gerade im Vorgespräch erzählt, dass Sie heute Morgen noch, bevor wir hier unseren Podcast aufzeichnen, noch bei der Migrationsbehörde waren und da doch ein spannendes Erlebnis hatten. Möchten Sie mal unsere Zuhörer darüber aufklären, was Ihnen da heute Morgen widerfahren ist, Frau Kneißl?
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für diese Frage. Ich habe ja in St. Petersburg vor einem Jahr dank eines Kollegen an der Uni sämtliche bürokratischen Wege absolviert, um eine Aufenthaltsgenehmigung für ein Jahr zu erhalten. Dank der Tatsache, dass ich ein Arbeitsvisum erhalten habe, das ich noch im Libanon ausgestellt bekam. Ich erwähne das deswegen, weil ich sehr viele Anfragen bekomme von Personen, die meinen, ich könnte ihnen bei der Immigration nach Russland helfen. Ich kann all diese Leute dann immer nur an das russische Konsulat, wo auch immer, verweisen. Und versuche auch daran zu erinnern, dass es nicht ganz so einfach ist, in Russland all diese bürokratischen Wege zu erledigen. Mir gelingt das nur, weil ich zum einen in St. Petersburg für all diese Wege die Unterstützung der Universität habe, beziehungsweise ganz konkret eines Kollegen, der mit mir diese Wege gemeinsam absolvierte. Und hier, nachdem ich jetzt meinen Hauptwohnsitz in den Ryazan-Oblast verlegt habe, bin ich bei der hiesigen Distriktstadt jetzt auch das dritte Mal vorstellig für die Erledigung der weiteren Papiere. Und das ist alles nicht ganz einfach. Es sorgt immer wieder für Erstaunen, weil ich die erste und vielleicht auch die einzige Österreicherin bin in den Akten der jeweiligen Beamten, die mir dann auch sagen, wissen Sie, für die Tadschiken, Usbeken und Kirgisen, die hier auf Baustellen im Servicesektor, wo auch immer, arbeiten, da gibt es Agenturen, die sich darum kümmern. Also gesetzt im Fall, ich wäre jetzt ein usbekischer Staatsbürger, dann hätte ich es vielleicht leichter. Und ich sage das deswegen vielleicht auch, um all jenen, die meinen, es sei so leicht, oder für mich als Karin Kneißl besonders leicht. Nein, es ist weder für mich als Person leicht, noch ist es insgesamt eine einfache Handhabung. Das ist es nicht. Und ich habe eben heute in der Früh etwas schmunzeln müssen, weil für zentralasiatische Arbeitnehmer, ohne die vieles in Russland nicht funktionieren würde, das ist ein Faktum, ist es einfacher.
Hm. Ja, und Frau Kneißl, ich hatte jetzt heute Morgen, das mache ich immer mal wieder, wenn ich unseren Podcast vorbereite, Ihren Namen bei Google News gegoogelt und war da doch überrascht, dass es einige Zeitungsberichte wieder über Sie gab, vor allen Dingen natürlich aus den österreichischen Medien, aber auch hier in Deutschland, titelt der Spiegel, ich lese einmal vor, Österreichs Ex-Außenministerin wird Dozentin in Russland. Und im Teaser schreiben sie, Karin Kneißl hat mit Wladimir Putin auf ihrer Hochzeit getanzt. Mittlerweile lebt sie sogar im Reich des Kreml-Chefs. Nun hat die einzige österreichische Außenministerin einen neuen Job an der Universität Riazan. Die Meldung stammt jetzt vom 27.11., also von Mittwoch dieser Woche. Können Sie uns da mal aufklären, Frau Kneißl? Ich hatte gedacht, Sie sind an der Universität St. Petersburg beschäftigt. Jetzt schreibt hier dieses deutsche sogenannte Qualitätsmedium, dass Sie in der Universität Riazan als Dozentin beschäftigt sind. Können Sie da einmal aufklären und ein wenig Licht ins Dunkel bringen, Frau Kneißl?
Ja, man kann all diesen Schreiberlingen nur empfehlen, zum einen unseren Podcast zu hören, das tun ja manche, zum anderen auch meinem Telegram-Kanal zu folgen. Ich habe dort ganz klar festgehalten, dass ich hauptberuflich in St. Petersburg weiterhin tätig bin und ich habe darin aufgelistet, was ich alles mache, arbeitsmäßig. Ich unterrichte ja auch viel in den Provinzstädten, bin ab Montag in Sibirien, Krasnojarsk und Chabarovsk, wo ich auch eine immer wieder als Gastvortragende eingeladen bin. In Riazan, das ist die hiesige Provinzhauptstadt, Regionalhauptstadt, circa 2,5 Stunden von meinem Dorf entfernt, hat mich der Rektor eingeladen, zweimal im Jahr oder vielleicht öfters, aber es wird nicht mehr als viermal im Jahr sein, einen Vortrag zu halten. Das heißt, wir kommen auf 4 bis 8 Stunden und das ist keine Dozententätigkeit, das sind Gastvorträge, so wie ich sie genauso in Moskau halte, in Omsk, in Tomsk und wo auch immer. Aber das sieht man eben dann, was der Spiegel daraus macht. Es ist kein neuer Job. Ich habe noch nicht mal einen Vertrag und eine kleine Regionaluniversität hat wirklich kein großes Budget. Also ich rechne mal, dass ich vielleicht pro Vortrag umgerechnet 50-60 Euro bekommen werde. So viel zur Information der Redakteure in Deutschland und Österreich. Es ist nicht der große neue Job, den mir der Präsident verschafft hat. Also aber wir sehen halt, was sich eben Journalismus schimpft. Wenn ich dem gegenüberstelle, Journalisten im Libanon, in Syrien, die ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, um wirkliche Kriegsberichterstattung zu machen, um zu berichten, was los ist in grauenhaften Konfliktherden. Wenn ich auch israelische Journalisten nehme, die auf Konfrontationskurs mit Netanyahu gehen, das nenne ich Journalismus, ja. Aber sicherlich nicht die Schreiberlinge vom Spiegel oder von österreichischen Blättern.
Ja, es sind meiner Ansicht nach Schreibtischtäter und diese Meldungen, die sind ja teilweise deckungsgleich. Das sind einfach nur Agenturmeldungen, die quasi Copy-Paste übernommen werden. Da wird sich keine Sekunde darum bemüht, dazu weiter zu recherchieren. Ja, Frau Kneißl, so viel zunächst mal zum Zustand des Journalismus in Deutschland. Aber widmen wir uns nun auch den wirklich wichtigen Themen auf dieser Welt, denn es kam jetzt diese Woche erneut zu einem Angriff der Ukraine auf russisches Territorium in der Region Kursk mit US-amerikanischen Attackams-Raketen. Diese sollen nun nach den Worten des russischen Außenministers Sergei Lavrov schwer vergeltet werden. In einem Interview sagte Lavrov, dass diejenigen, die hinter den Angriffen auf russische Bürger und die russische Infrastruktur stünden, eine wohlverdiente Strafe erhalten. Ja, und auch der russische Präsident Wladimir Putin hat sich jetzt am Donnerstag ausführlich dazu geäußert. Er sagte, die russische Militärführung könnte Entscheidungszentren in Kiew für die nächsten Schläge mit der Hyperschallrakete Oreshnik ins Visier nehmen. Im Falle eines massiven Einsatzes von Oreshnik-Raketen werde die Stärke eines Schlages mit dem Einsatz von Atomwaffen vergleichbar sein. Er sagte, Oreschnik hat 10 Trennblöcke, die das Ziel mit Mach 10 angreifen. Alles im Epizentrum der Explosion wird zu Staub, so Wladimir Putin. Ja, Frau Kneißl, wie blicken Sie da auf diese neue Eskalationsstufe? Wird womöglich auch zeitnah ein Vergeltungsschlag auf NATO-Gebiet ausgeführt werden? Oder glauben Sie, dass sich Russland zunächst auf die Ukraine mit den Vergeltungsschlägen fokussieren wird?
Also wie es aussieht, und Sie haben in weiten Zügen zitiert auch die jüngsten Aussagen von Präsident Putin in Astana, wo er die letzten 2 Tage zu einem Staatsbesuch und dann zwecks Teilnahme an diesem kollektiven Militärbündnis CSTO mitwirkte. Er hat sehr klare Worte gefunden, dass das das Verteidigungsministerium Russlands jetzt gerade dabei ist, Ziele auszuwählen. Aber soweit ich ihn verstanden habe, geht es hier ausschließlich um Ziele auf dem ukrainischen Staatsgebiet. Es ist die Rede von Regierungsbehörden, militärischen Einrichtungen, vielleicht auch von diesen Verladezentren, Verschiebebahnhöfen, wo ja das wesentliche Waffenmaterial aus den NATO-Staaten via neutrale Staaten wie Österreich nach Ukraine verschifft wird. Ja. Es wird immer problematischer, weil Ungarn und Slowakei diesen Transit nicht zulassen. Aber es kommt dann eben über Polen und natürlich auch die anderen Möglichkeiten ins ukrainische Staatsgebiet. Und wir haben ja interessanterweise unter Anführungszeichen gesprochen ja auch schon mehrfach Verluste gesehen von Militärs, die aus NATO-Staaten stammen. Jüngst wurde ein kanadischer hochrangiger Militär auch wahrscheinlich bei einem solchen Einsatz getötet. Es hieß in den offiziellen Meldungen, er sei verstorben und sein Einsatzgebiet war Belgien. Aber diese Einsatzgebiete sind nur pro forma dann Belgien oder andere NATO-Staaten. De facto sind Hunderte von Militärberatern plus Hunderte, wahrscheinlich auch Tausende von Söldnern aus EU-Staaten ja auf dem ukrainischen Staatsgebiet tätig, mitten im Krieg. Und diese Vergeltungsschläge könnten sich also auch auf militärische Ziele dieser Art wahrscheinlich stärker noch fortsetzen. Aber es wird sich wahrscheinlich nicht jenseits der ukrainischen Grenzen abspielen, wenngleich, ich glaube, das war vielleicht auch das gewisse Überraschungsmoment, dieser jüngste Vergeltungsschlag von Donnerstag früh, Mittwoch früh, das war eben diese Oreschkin-Einschläge nahe der Stadt Wof, Lemberg. Das ist ziemlich nah an der polnischen Grenze. Und in den letzten Tagen hat das russische Militär auch viel, viel systematischer noch als bisher Energieinfrastruktur ins Visier genommen, was mit großen Problemen für die ukrainischen Behörden, aber natürlich auch für die Menschen verbunden ist, was Strom- und Wasserversorgung anbelangt.
Mhm. Und ja, Frau Kneißl, die Frage, die jetzt natürlich auch für uns hier in Europa und in Deutschland im Raum steht, ist, inwiefern und ob Russland tatsächlich langfristig plant, NATO-Basen womöglich anzugreifen. Rammstein, Bremerhaven, Stuttgart wären ja mögliche Ziele. Wir hatten im Vorgespräch unseres heutigen Podcasts schon so ein wenig uns darüber unterhalten, ob da Russland tatsächlich so weit gehen würde, was natürlich im Endeffekt zu Artikel 5 des NATO-Vertrages führen würde, den Beitrittsfall auslösen würde. Also glauben Sie, dass Russland wirklich so weit gehen würde oder vermuten Sie, dass doch eher die Strategie ist, bis zum 20. Januar, dem Amtsantritt von Donald Trump, zu warten und dann auf eine mögliche Friedensvermittlung oder Friedenslösung durch den neu gewählten US-Präsidenten zu warten. Wie schätzen Sie das ein, Frau Kneißl?
Es spricht vieles dafür, auf den 20. Januar zu warten. Und in der Pressekonferenz von Präsident Putin in Astana am Donnerstag hat er auch neuerlich Worte des Respekts für Präsident, also den designierten Präsidenten Donald Trump gefunden. Und er hat auch seine Bestürzung geäußert, wie mit Trump, wie mit seiner Familie umgegangen wurde. Also ob das jetzt die Prozesse waren, die ja jetzt allesamt eingestellt werden, oder die verschiedensten Anschläge und Attentatsversuche. Also das glaube ich, das macht Putin persönlich betroffen. Das sagt er nicht einfach nur so. Und das sagt er jetzt auch nicht, um jetzt Trump Rosen zu streuen, weil die beiden Herren haben einander einmal getroffen, aber das hat jetzt nicht unbedingt die großen Kontakte geschaffen, anders als die Presse das so wahrnimmt. Und was ja grundsätzlich festzuhalten ist, ist, dass es sehr wohl vielen Entscheidungsträgern rund um Trump bewusst ist, dass das, was die Administration Biden hier jetzt seit 10 Tagen unternimmt, nämlich grünes Licht für diese neue Waffengattung mit Schlägen direkt in Russland hinein, dass das alles eine große Bürde, ein Riesenballast für die neue Administration ist. Und das ist ja auch der russischen Seite bekannt, dass sozusagen dieser Ballast nicht einfach so leicht abgeworfen werden kann. Aber das hat nichts mit der Regierung Trump zu tun, vorerst. Ja, wir werden sehen, wie sich die Dinge dann darstellen. Aber es verdichten sich schon gewisse Hinweise darauf hin, dass Russland keine einzigen dieser Atakams oder anderen Shadow und vielleicht auch zukünftig Taurus-Angriffe einfach so stehen lassen wird. Die Nummer 2 der russischen Delegation bei den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat, Dmitri Poljanski, hat vor 2 Tagen sehr klar gesagt, wir werden antworten auf Militärbasen. Also ihr greift uns an, wir attackieren zurück. Und er hat sehr klar das Wort auch Militärbasen in den Mund genommen. Also ob das dann nur mehr Militärbasen auf dem ukrainischen Gebiet sein werden oder darüber hinaus, wie Sie angesprochen haben, auch auf dem deutschen Staatsgebiet, wo sich ja die größten NATO-Basen befinden, die in Europa positioniert sind, das werden wir sehen. Aber ich bin selbst persönlich an sich schon, wie soll man sagen, es ist das falsche Wort, in Sorge. Ich bin beunruhigt, ich sehe mit tiefer Skepsis die Reaktionen des Westens, weil die Antwort auf die russische Aktion von letzter Woche des Westens war ja folgende. Ja, es sind ja keine Nuklearwaffen zum Einsatz gekommen. Zur Information, es waren überhaupt keine Sprengköpfe auf dieser Überschallrakete drauf. Es war einfach nur die Kraft der Kinetik, der Energie, der Masse dieser Rakete, die eben diese Riesenschäden verursacht hat in dieser Waffenfabrik nahe Dneprovsk, übrigens dem Geburtsort von Leon von Brezhnev, der kam von dort. Nur zur Information, die 2 wesentlichen Generalsekretäre der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Chruschtschow und Brezhnev, waren Ukrainer. Also dass es hier noch zu weiteren tiefen Schlägen kommt auf russischem Staatsgebiet seitens der NATO, ist nicht auszuschließen. Sie haben überhaupt nichts verstanden, weil die Aussagen des NATO-Vertreters Rob Bauer, eines Briten, sozusagen, wir, die Briten, sind bereit für die Konfrontation mit Russland. Also das Kriegsgeheul wird immer stärker. Beziehungsweise ja auch die Aussage, wir schießen weiter auf russisches Staatsgebiet. Also verstanden haben sie gar nichts. Und das ist das wirklich Beunruhigende. Also ich glaube, es wurde von russischer Seite, jede dieser Aktionen ist weniger zu verstehen als jetzt ein Angriff auf eine ukrainische Installation und diese zu verringern. Daran hat Russland kein Interesse an Zerstörungen in der Ukraine, sondern es sind ganz klare Signale an die NATO. Und nachdem wir ja leider keine funktionierenden diplomatischen Kanäle mehr haben, wo man einander gewisse Signale übermitteln kann, im in Wort und ja in physischen Treffen oder in Schrift. Daher haben wir jetzt diese Signale auf militärischer Ebene und die sollten an sich verstanden werden.
Ja, und vielleicht noch abschließend zu diesem Thema, Frau Kneißl, die Frage, die sich eben auch noch weiter stellt, ist, welche Strategie verfolgt die Ukraine damit? Wir hatten auch letzte Woche schon über den Angriff auf Kursk mit Storm Shadows, mit britischen Langstreckenraketen gesprochen. Jetzt diese Woche folgt dann der Angriff mit US-amerikanischen TACAMs. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, was beabsichtigt die Ukraine damit? Wollen sie bewusst diesen Krieg eskalieren lassen, um damit einen Beitritt der NATO womöglich ins Spiel zu bringen? Es kam jetzt ja diese Woche auch erste Aussagen aus London und Paris, dass man womöglich doch über eigene Truppen in der Ukraine nachdenken müsste. Auch ein bekannter deutscher Politikwissenschaftler, er heißt Carlos Massala, ist einer der gerns gesehenen Gäste im deutschen Fernsehen, hat jetzt Anfang der Woche davon gesprochen, dass wir über Truppen in der Ukraine nachdenken müssen. Also zum einen, was ist da die Intention der Ukraine und wie realistisch ist es denn tatsächlich, dass wir eigene Bodentruppen nach Kiew in den Donbass schicken, Frau Kneißl?
Besagter Carlos Massala hat schon sehr viele graue Haare und ist sicherlich ein ganz guter Theoretiker und Dozent an der Bundeswehrakademie in Konstanz oder in Hamburg und schreibt Bücher. Aber ich glaube nicht, dass ein Herr Massala sich in das Schlachtfeld begeben wird. Und derartige Aussagen, da sind wir wieder bei den Schreibtischtätern, ja. Soldaten fangen ja keinen Krieg an. Es sind gewisse Politiker oder auch zunehmend Leute aus dem akademischen Bereich. Die spielen eine gefährliche, brisante Rolle. Das haben wir auch beim Beginn des Zerfalls von Jugoslawien gesehen. Da wurde sehr, sehr viel von der Akademie vorangetrieben in Richtung eben Krieg. Die spielen oftmals eine viel, viel brisantere Rolle als jeglicher Brigadier. Und Massala gehört in diese Gruppe hinein. Also die Aussage jetzt, eigene europäische Kontingente zu schaffen, das ist eine Petition. Ich habe das gelesen und da sind auch einige österreichische Unterzeichner drunter, von wegen neutral. Die nämlich auch teilweise Aufträge, Rollen im österreichischen öffentlichen Dienst haben. Dass die Idee ist, also Europa immer stärker in eine kriegerische Auseinandersetzung hineinzuziehen. Und es ist bedauerlicherweise ein sehr bezeichnendes Beispiel dafür, meine grundsätzliche, nicht Theorie, sondern meine wirklich grundsätzliche Überzeugung, die ich auch hier immer wieder in Diskussionen versuche zu erklären. Es ist nicht Washington, das Europa vor sich hertreibt. Es sind die Europäer, die das aus eigenem Bestreben auch tun. Ja? Also wir haben ja mittlerweile ganz andere Töne aus Washington. Und weil Washington sich sozusagen zurückziehen will und weil Washington mit diesem Krieg, den man wahrscheinlich in der Geschichte sehen wird als einen Krieg der Europäer, weil man damit immer weniger zu tun haben möchte und vor allem dafür nicht US-Steuergeld hinauswerfen möchte, deswegen wird ja Europa immer kriegerischer. Das sind die Massalas, das sind die verschiedensten Redakteure, die Unfug schreiben, es sind die von der Leyens. Und ich sage das bewusst im Plural, weil eine Ursula von der Leyen agiert ja da jetzt nicht als isolierte Person. Sie übernimmt die Papiere, die ihr in der Europäischen Kommission in diesem Sinne vorgegeben werden. Und auch hier vielleicht als kurze Anmerkung, was Gaza und die grundsätzliche Auseinandersetzung mit Israel anbelangt, gab es eine krisenhafte Auseinandersetzung zwischen dem Büro von der Leyen und der Kommission, weil die Kommission einen völlig anderen Standpunkt dazu hatte und eher Israel kritischer sich äußerte zu vielen. Aber wenn es um Russland geht, das sind die Kommission, das sind die Mehrheiten im Europäischen Parlament und das sind die wesentlichen Generaldirektoren und Frau von der Leyen einer Meinung. Ja, Russland muss auf dem Schlachtfeld vernichtet werden.
Ja, das sind tatsächlich suizidale Bestrebungen, die da von Europa ausgehen, die nicht im Interesse des Westens, Europas oder Deutschlands sind, sondern am ehesten vielleicht noch im Interesse Washingtons. Und ja, wir blicken mal hier auf die Rhetorik im Westen und in Deutschland, denn Sie hatten es gerade schon angesprochen, der Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, Rob Bauer, der meiner Ansicht nach Niederländer und kein Brite ist, er hatte jetzt in einem Interview gesagt, ich zitiere ihn einmal, Unternehmen müssen auf ein Kriegsszenario vorbereitet sein und ihre Produktions- und Vertriebslinien entsprechend anpassen. Denn während das Militär Schlachten gewinnen mag, sind es die Volkswirtschaften, die Kriege gewinnen. Also doch drastische Aussagen des Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses. Des Weiteren kam jetzt diese Woche hier Meldung in Deutschland rein, dass es Bunkerpläne für Deutschland geben soll. Es soll eine sogenannte Bunker-App entwickelt werden, über die man dann im Ernstfall sehen kann, herausfinden kann, wo der nächste Bunker ist, um sich vor möglichen russischen Raketeneinschlägen zu schützen. Es gibt diesen sogenannten Operationsplan Deutschland, der vorsieht, deutsche Unternehmen auf einen Kriegsfall mit Russland vorzubereiten. Ja, Frau Kneißl, wenn Sie diese Entwicklung hier im Westen sehen, im besten Deutschland aller Zeiten, wie der Bundespräsident Steinmeier einmal gesagt hat, wie blicken Sie auf diese Aussagen auch eines Rob Bauers und auf diese verheerende Kriegsrhetorik, Frau Kneißl?
Ja, es bestätigt eigentlich das, was ich zuvor versuchte auszudrücken, dass nämlich Europa weniger von Washington getrieben wird, so sehe ich es, ja, und so sehe ich es seit Jahr und Tag, sondern dass das wirklich autonome Entscheidungen vieler europäischer Staatsbürger sind, die wichtige Funktionen innehaben. Und danke für die Korrektur, was Rob Bauer anbelangt. Ja, er ist Niederländer. Ich hatte das verwechselt mit einer Aussage eines britischen Militärs auf diese Woche, der meinte, Großbritannien ist sozusagen voll dabei, sich auf einen Krieg mit Russland noch heute einzustellen. So war die Aussage dieses britischen Militärs. Aber was Rob Bauer anbelangt, der hat in den vergangenen Monaten immer wieder mit sehr bizarren Meldungen aufhorchen lassen. Und dieses Umstellen auf Kriegswirtschaft, ja, dass Unternehmen sich darauf einstellen müssen, das ist ja etwas, was wir ja auch aus Deutschland von Boris Pistorius hören. Das ist alles Teil dieser Kriegstüchtigkeit, der neuen deutschen Wehrfähigkeit. Und das sind Begriffe, die ich in Russland zu keinem einzigen Zeitpunkt seit Beginn 2022 gehört, gelesen habe. Also es war hier noch nie die Rede von Kriegswirtschaft. Es war noch nie die Rede von Generalmobilisierung. Und das hören wir aber von diesen NATO-Offiziellen und eben immer mehr Personen sozusagen auch aus dem Bereich der Akademie, was das Ganze nur noch fataler macht. Weil wir sehen, wie weit diese Kriegseuphorie wirklich in weite, weite Teile der Gesellschaften hineinreicht. Und vielleicht ein Wort zu den Unternehmen und ihrer Kriegsfähigkeit. Es hat sich seit der Pandemie herumgesprochen, dass europäische Unternehmen, die Infrastruktur vieler Staaten sehr, sehr verwundbar ist, wenn es beispielsweise um Antibiotika geht, wenn es um verschiedenste Rohstoffe geht im Bereich der Energieumstellung. Also da ist an sich der Blick immer stärker auf China gerichtet. Russland hat nicht diese Rolle, wenn es um Halbleiter wie Taiwan oder Satellitenwirtschaft wie eben beispielsweise Chinas anbelangt. Aber Russland verfügt über sämtliche Minerale, Eisenerze, die in der gesamten Lieferkette irgendeine Rolle spielen. Ja, also das geht von eben von den bekannten Rohstoffen Erdöl, Kohle und Erdgas bis hinein in den Bereich seltene Metalle, Lithium, Titanium und Uran. Ja, also bislang hat man ja nicht verzichtet auf das russische Uran, um sozusagen die US-amerikanische oder französische Atomindustrie nicht zu gefährden. Aber Uran ist mittlerweile sozusagen auch auf einer Sanktionsliste. Und die Europa, ja, ich glaube, das ist diesem Rob Bauer in keiner Weise bewusst. Und jetzt beim Nachdenken, während ich Ihnen zuhörte in Ihrem Eingangsstatement, geht mir Folgendes durch den Kopf. Er ist Niederländer. Die Niederlande gehörten zu den größten Kolonialmächten des 19. Jahrhunderts und auch zuvor schon. Die Niederlande haben genauso diese Rohstoffarmut wie England, wie viele andere ehemalige Kolonialmächte. Und sie suchten diese Rohstoffe auf dem Rest des Globus. Im Fall der Niederlande war das Indonesien, waren das verschiedenste andere ostasiatische Regionen, wo sich das holländische Kolonialreich wo das errichtet wurde, und viel wichtiger vielleicht noch als diese, oder viel einflussreicher langfristig als diese Kolonialtätigkeit, waren die East India Trade Company der Briten und der Holländer. Also die haben Gebiete gekauft, privatwirtschaftlich, also so wie wenn man ein Grundstück kauft, um dort ein Haus zu bauen, haben aber diese von ihnen erworbenen Grundstücke dann in Imperien umgewandelt. Also aus Terra wurde Territorium. Und da spricht für mich ein Niederländer der alten Kolonialgarnitur sozusagen heraus. Nämlich, wir müssen wieder diese Rohstoffe für uns vereinnahmen. Wir müssen unsere Unternehmen, die in Europa angesiedelten Unternehmen, wehrfähig machen. Ja, wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr eure Photovoltaik-Plantagen aufbauen? Mit welchen Titanium, Indium, Iridium und so weiter? Das wächst nicht in Europa. Und die Technologie habt ihr auch alle schon verloren. Also sowohl das ist nur ein Beispiel, die Photovoltaikindustrie, auf die man mal stark setzte, gerade im deutschen Mittelstand. Seit 2011 sind die bereits abgehängt von chinesischen Unternehmen. Und jede Form von Energieerzeugung braucht Rohstoffe. Und gerade die Photovoltaikindustrie benötigt viele Metalle, die eben auf der südlichen Halbkugel sind. Und da haben die Niederländer Erfahrung, da haben die Briten Erfahrung, da haben die Franzosen große Erfahrung. Die Deutschen sind zu spät gekommen für den Kolonialismus. Die haben es gerade mal ein bisschen noch nach Kamerun und Namibia geschafft. Aber waren zu spät. Ja. Und vielleicht noch ein Wort dazu, weil das ist ein wichtiges Thema. Und mir kommt da in unserem Gespräch jetzt so manches wieder hoch, worüber ich vor vielen Jahren schon geschrieben habe. Als die Deutschen die Briten sozusagen herausforderten, und das war ante 1914 und das war dann noch einmal unter dem Österreicher Adolf Hitler, da war der deutsche Kurs vor allem folgender. Es ging darum, was man nicht am Bodenschätzen hatte, durch Forschung wettzumachen. Es war die IG Farben, später BASF, die ersten synthetischen Treibstoffe erzeugte. Der sogenannte Biodiesel, Agrodiesel und so weiter, Ersatztreibstoff im weitesten Sinne, das war die deutsche Industrie, die das zusammenbrachte, weil man sich sagte, gerade eben unter Hitlers Führung, das war so ganz klare Arbeitsanweisung, die Hitler gab, an die deutsche Industrie. Was Deutschland nicht an Bodenschätzen hat, muss es durch Forschung wettmachen. Und Hitlers Sowjetfeldzug war ja auch einer, da ging es jetzt weniger darum, die Bolschewiken zu bekämpfen, sondern da ging es darum, die Rohstoffe des Kaukasus für sich zu vereinnahmen. Ja? Also vergessen wir das nicht. Und ich glaube, es sitzen einfach heute viele Plaudertaschen an wesentlichen Schaltstellen, die große Ankündigungen machen, egal ob es jetzt darum geht, deutsche, europäische Truppen in die Ukraine zu schicken oder Unternehmen kriegsfit zu machen, wie das heißt. Ja, bitte, mit welchen Rohstoffen? außer ihr fangt wieder an, den Süden zu plündern.
Ja, es sind, Frau Kneißl, diese postkolonialen Denkmuster, die da scheinbar bis heute in den Köpfen dieser imperialen Menschen vorherrschen. Anders kann ich mir das kaum erklären. Das ist übrigens auch eine Position, die Russland auch immer wieder so vertritt und kritisiert, dass der Westen eben unter diesem postkolonialen Denken leidet. Ja, Frau Kneißl, aber lassen Sie uns auch hier noch unsere weiteren Themen durchgehen, denn es hat jetzt diese Woche auch hier im Westen die Runde gemacht, dass der Rubel in der Krise steckt. Seit einiger Zeit verliert die russische Währung schon an Wert, was jetzt Russlands Wirtschaft in Alarmbereitschaft versetzen dürfte. Jüngst hat jetzt der Rubel den niedrigsten Wert seit März 2022 erreicht. Einige Analysten sagten auch voraus, dass der Rubel noch vor Jahresende auf einen Wert von 115 bis 120 zum Dollar abrutschen könnte. Die russische Zentralbank kündigte infolge des Ganzen an, dass sie ihre Devisenkäufe einstellen werde, um eben den Druck auf die Finanzmärkte zu verringern. Auch der russische Präsident Wladimir Putin hat sich jetzt dazu geäußert vor Reportern auf dem Gipfel in Kasachstan. Er sagte, dass die Schwankungen des Rubelkurses seien auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Er sagte, es gibt sicherlich keinen Grund zur Panik. Die Situation sei unter Kontrolle. Er sagte, ich zitiere, was die Schwankungen des Rubelkurses angeht, so hängen sie nicht nur mit der Inflation zusammen, sondern auch mit den Zahlungen an den Haushalt und mit den Ölpreisen. Es gibt viele Faktoren saisonaler Natur. Ja, Frau Kneißl, vielleicht können Sie mal da Ihre Position, Ihre Haltung dazu erläutern. Was ist da los und was sind Ihrer Ansicht nach die Ursachen dieses massiven Falls des Rubels, Frau Kneißl?
Ja, vielleicht als erste kleine Botschaft vorher abgeschickt. Anders als dass die deutschen Schlagzeilen waren, Russland sei bankrott und so weiter, es funktioniert hier alles einwandfrei. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, in einem Staat zu leben, der in Stagnation sei, weil die Baustellen blühen allenorts. Es ist sehr, sehr schwer, Bauarbeiter zu finden. Deswegen auch diese zentralasiatischen Kontingente sozusagen, die kommen. Das Land funktioniert, das sei mal das allererste. Und auch ich bekomme hier meinen Uni-Gehalt in Rubel, in St. Petersburg, nicht in Bersan. Und sozusagen alles, was innerhalb Russlands produziert wird, Energie, Nahrungsmittel, verschiedenste Serviceleistungen, ob es jetzt zum Arzt oder zum Friseur gehen, das wird ja in Rubel zahlt und produziert. Und daher werden die Haushalte, wird das der Einzelne, nicht jetzt in diesem Ausmaß vielleicht spüren, wie sich das gewisse Börsenanalysten vorstellen, weil wir ja von Russland sprechen. Ja, wir sprechen ja jetzt nicht von einem kleinen Land irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent, das bankrott gemacht werden kann, weil man sozusagen ihm den Devisenhahn vielleicht zudreht. Und dadurch, dass wesentliche Produktionsmöglichkeiten ja in Russland funktionieren, eben wie gesagt Nahrungsmittel bis Energieversorgung, ist das mal vorerst, würde ich sagen, alles nicht so eine Weltuntergangsszenario, wie das eben in den deutschen Blättern dargestellt wurde. Das sei das Erste. Aber weil wir bei der Berichterstattung sind, innerhalb Russlands wird das sehr, sehr stark und klar und kritisch diskutiert. Also ich schreibe regelmäßig Kolumnen für die Wirtschaftszeitung Wiedomosti und übersetze dann per Computer so manche Artikel, um besser zu verstehen, wie die Debatte ist. TV-Talkshows an den Universitäten, das ist eine offene Diskussion und es gibt Stimmen, die sagen, die Zentralbank sollte was anderes machen. die kritisch sozusagen hier die Rolle der Zentralbank sehen. Und es gibt andere, die sagen, lass die nur weiterarbeiten, die machen schon das Richtige. Und die Debatte ist da, die Faktoren sind multikausal, nichts auf der Welt ist jeweils monokausal. Das sind, da schwingt zweifellos auch das jüngste Sanktionspaket der USA mit, das gegen unter anderem jetzt die Gazprom-Bank auch auf eine Sanktionsliste gesetzt hat. Was bedeutet, dass diese Bank eben sich schwer tut, jetzt Dollar sozusagen auf dem Markt aufzutreiben und für die mehr aufbringen muss. Also die Sanktionen spielen da und dort hinein, aber es hat sich gezeigt, bei den mittlerweile, es sind wir 22.000 Sanktionen beim 14., 15., 16. EU-Sanktionspaket. Also Russland ist nicht in die Knie gegangen, Russland befindet sich nicht in der vormittelalterlichen Zeit und wenn ich in die deutschen und österreichischen Blätter hineinschaue online und sehe, wie viele Traditionsunternehmen mittlerweile Woche für Woche zusperren und tausende Arbeitsplätze verloren gehen. Also Russland hat die niedrigste Arbeitslosenrate, die es je in seiner jüngeren Geschichte hatte.
Mhm. Ja, wir sind hier im Westen auf jeden Fall wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig, zumindest hier in Deutschland und auch in Frankreich. Darauf kommen wir dann auch noch gleich zu sprechen, Frau Kneißl. Aber lassen Sie uns nach Westasien blicken, denn es gibt tatsächlich gefühlt das erste Mal positive Meldungen. Nach mehr als einem Jahr Krieg jetzt zwischen Israel und der Hisbollah gilt nämlich seit Mittwochmorgen eine Waffenruhe. Am späten Dienstagabend hatte das Büro von Netanyahu mitgeteilt, dass das Sicherheitskabinett den von den USA und Frankreich vermittelte Waffenruhe zugestimmt hat. In einer gemeinsamen Erklärung kündigte US-Präsident Biden und der französische Präsident Macron an, die USA und Frankreich würden mit Israel und Libanon zusammenarbeiten, um eben sicherzustellen, dass die Vereinbarung auch vollständig umgesetzt wird. Diese Vereinbarung zur Waffenruhe sieht vor, dass israelische Streitkräfte innerhalb von 60 Tagen von dem libanesischen Territorium abziehen. Zugleich soll dann die libanesische Armee entlang der Grenze Stellung beziehen, während sich die Hisbollah aus dem Grenzgebiet zurückzieht. Und ja, ähnlich positive Meldung gibt es tatsächlich auch aus dem Gazastreifen, denn die Hamas ist ebenso wie die Hisbollah zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen bereit, so hat es ein hochrangiger Beamte der palästinensischen Gruppe betont. Hamas habe die Vermittler in Ägypten, Katar und der Türkei darüber informiert, dass die Gruppe zu einem Waffenstillstandsabkommen und zu einem ernsthaften Gefangenenaustausch bereit sei. Ja, Frau Kneißl, zunächst mal, wie schätzen Sie diese Waffenruhe, dieses Waffenstillstandsabkommen ein? Ist da jetzt womöglich ein erster Pfad gelegt worden hin zu einer friedlichen Beendigung dieses schrecklichen, blutigen Krieges? Frau Kneißl, wie schätzen Sie das ein?
Ich bitte um Verzeihung, wenn ich hier auch wieder mal eher skeptisch bin. Ich bin nicht der geborene Optimist und es spricht auch vieles für meine Skepsis. Dieser Waffenstillstand im Libanon ist äußerst zerbrechlich. Wir haben eine Verletzung. Und ich glaube, es wurden 20 oder 25 Verletzungen dieses Waffenstillstands durch Israel bereits verzeichnet am Freitag, aber noch am Donnerstag, gestern. Also er ging am Mittwoch in der Früh um 4 Uhr, trat er in Kraft. Bis eine halbe Stunde vor Eintreten dieses Waffenstillstands hat die israelische Luftwaffe wirklich noch wie wild die Hauptstadt Beirut bombardiert und zerstören, was sie zerstören konnten. Aber warum ist es jetzt seit Mittwoch sozusagen, bevor wir mal zu einem Waffenstillstand gekommen? Drei Gründe von israelischer Seite. Erstens, die Armee ist müde. Das hat Netanyahu auch so klipp und klar gesagt. Er hat gesagt, wir müssen sozusagen unsere Kräfte neu ordnen, neu versammeln. War ja auch eine Warnung des früheren Verteidigungsministers, der entlassen wurde, Yoav Gallant. Er hat gesagt, dass unsere Armee schafft das nicht mehr. Die ist einfach nicht darauf ausgerichtet, an mehreren Fronten so viele Monate lang im Einsatz zu sein. Tausende verletzte israelische Soldaten. Im Libanon sind wahrscheinlich 120 Soldaten ums Leben gekommen in den letzten 6 Wochen. Mehrere Tausende Verletzte. Und das ist harter Ballast für die israelischen Streitkräfte. Das ist die Nummer eins. Es ist ihnen zudem auch die Munition offenbar ausgegangen. Es gab ja seitens der USA und Frankreichs gewisse Reduktionen in den Waffenexporten. Das ist der eine Grund. Der nächste ist, Israel, Netanyahu hat gesagt, wir wollen uns auf den Iran konzentrieren. Es ist noch ausständig die Antwort des Irans auf die israelische Antwort vom 26. Oktober sozusagen. Aus Teheran heißt es weiterhin, wir bereiten uns darauf vor. Das heißt, hier könnte noch eine größere, ja, neue Eskalation auch drohen. Und der dritte Grund, warum Netanyahu zu diesem Waffenstillstand mit dem Libanon bereit war, ist, das Morden geht weiter im Gazastreifen. Also man möchte sozusagen die Hamas dort völlig isolieren, was immer an Hamas noch übrig ist. Und das ist offenbar genug, um den Israelis weiterhin Probleme zu verschaffen. Und in der Vorwoche gab es ja auch erstmals wirklich massive Angriffe sowohl aus dem Libanon als auch aus dem Jemen und vielleicht auch aus dem Irak auf Zentralisrael. Also es ist nicht, es sind nicht die sogenannten grenznahen Gebiete Nordisraels, die von der Hisbollah ins Visier genommen werden, sondern es wird, es waren in den letzten Tagen 4 Millionen Israelis fast täglich im Bunker, weil die Angriffe eben auch auf Haifa und Tel Aviv erfolgten. Und das ist etwas Neues für die Israelis. Das heißt, dieses absolute Unsicherheitsgefühl im gesamten Landesgebiet, Israel hat kein Staatsgebiet, Israel hat keine Grenzen, niemand weiß, wo Israel endet. Und sie selber wissen es nicht und wollen es nicht sagen. Aber die Situation für die israelische Bevölkerung ist zweifellos eine der Unsicherheit. Und hier ist vielleicht, würde ich mal sagen, es geht ja immer um Wahrnehmungen und die Wahrnehmung, nicht nur meine jetzt und nicht nur der Hisbollah ist, die Israelis haben verloren. Also diese Runde im Libanon haben sie zweifellos verloren. Sie wollten eine Pufferzone bis hinein an den Litani. Es kam zu einer Bodenoperation. Diese konnte aber von der Hisbollah zurückgeschlagen werden. Und das ist ja das unter Anführungszeichen Interessante sozusagen. Also sie haben hier, wie schon 2006, dafür wollten sie sozusagen Rache üben. Das ist ihnen nicht gelungen. Die Hisbollah ist nicht zerschlagen. Und in den das die Bilder, die man auch aus dem Südlibanon sah, ja, völlige Zerstörung, aber Menschen mit dem Victory-Zeichen und Jubelsalven und selbst Menschen, die jetzt einen sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt haben, dass es zu dieser jüngsten Auseinandersetzung kam, stehen hinter der Hisbollah. Und es ist glücklicherweise nicht zu einem innerkonfessionellen Auseinandersetzung im Libanon gekommen. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Also ich bin in Kontakt mit einer christlichen Organisation, denen ich auch immer wieder finanziell geholfen habe und auch jetzt helfe, die sich alle um schiitische Flüchtlinge aus dem Südlibanon kümmerten in den letzten Wochen. Also es gibt weiterhin diesen nationalen Zusammenhalt. Und genau das ist, würde ich sagen, ist das Entscheidende. Es ist den Israelis nicht gelungen, im Libanon so etwas wie eine innerkonfessionelle Auseinandersetzung loszutreten. Und diese Runde haben die Israelis verloren. Das heißt, dieser Waffenstillstand ist äußerst fragil. Wer auch immer ihn als erster massiv brechen wird, werden wir sehen. Ich nehme an, die Israelis werden es sein. Aber ich habe keine große Hoffnung, dass jetzt sozusagen so etwas wie eine Stabilität einkehrt in Nordisrael und im Südlibanon. Und was Gaza anbelangt, so haben wir auch gesehen bei der jüngsten UNO-Sicherheitsratsabstimmung, alle fordern einen Waffenstillstand für den Gazastreifen und die Abstimmung ging 14-1 aus. Also die USA widersetzen sich dem. Im Gazastreifen geht das unglaubliche Morden und Massakern weiter. Wie wir sagen schon seit Jahr und Tag, wir finden keine Worte mehr dafür. Aber wir wissen auch nicht genau, was sich jetzt hier abspielt. Es ist nur jede Nacht 70 Tote hier, 80 Tote dort. Das nächste Spital, das nächste Zeltlager, das brennt. Was sie damit erreichen wollen, wissen wir nicht. Also ich möchte hier an dieser Stelle nochmals den ehemaligen israelischen Verteidigungsminister zitieren, den ich jetzt nicht für einen zitierenswerten Menschen halte. Er ist auch sozusagen auf dieser, gegen ihn gibt es auch diesen Haftbefehl gegen Netanyahu. Aber er hat sehr klar gesagt, schon vor Monaten, wir kennen unsere Kriegsziele nicht. Und die Gefahr ist natürlich groß für die Regierung Netanyahu, dass jetzt das Rumoren in der Bevölkerung noch größer wird, weil weder sind die Geiseln freigelassen, noch kann sich die Armee wirklich erholen, noch ist die Gesamtsicherheitslage in Israel eine, die vergleichbar wäre mit dem Zeitpunkt vor dem 7. Oktober 2023. Also die Regierung Netanyahu ist alles andere als stabil.
Hm. Ja, und wie Sie gesagt haben, auch ich teile da diese Kritik von Yoav Gallant, den sie ja mittlerweile bekanntermaßen entlassen worden ist. Wer seine Kriegsziele nicht kennt, der kann auch keinen erfolgreichen Krieg führen gegen die Hamas oder gegen die Hisbollah. Noch dazu natürlich das ganz große Problem, Sie hatten es schon angedeutet und schon mehrfach hier auch ausgeführt, dass Israel keine Verfassung hat und daher eben das Staatsgebiet, das Staatsterritorium nicht definiert ist, was eben ja auch immer wieder zu Spekulationen kommt, dass es in diesem Krieg eben doch nicht nur um den Kampf gegen Terrorismus führt, sondern um eben ein biblisch versprechendes Eretz Israel, ein Groß Israel, wie Sie hier auch schon mehrfach ausgeführt haben. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns noch zunächst in Nahost bleiben, bevor wir dann auch auf Frankreich zu sprechen kommen. Denn in den vergangenen Tagen sind die Kämpfe in Syrien plötzlich wieder aufgeflammt. Dschihadisten haben dort eine Großoffensive gegen Stellungen der syrischen Armee gestartet. Die Dschihadisten in Idlib in Nordsyrien hätten dabei am Mittwoch eine groß angelegte Militäroperation gegen die syrische Armee gestartet und dabei bei ihrem ersten Vorstoß dieser Art seit Jahren Territorium erobert. Das behaupten die Islamisten zumindest. Die Rebellenoffensive habe mindestens 10 Gebiete unter der Kontrolle der syrischen Regierung in der nordwestlichen Provinz Aleppo überrannt. Dafür verantwortlich ist eine Koalition aufständischer Gruppen unter der Führung der islamistischen Gruppe Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS genannt. HTS war früher bekannt als die mit Al-Qaida verbundene Al-Nusra-Front. Ja, und dieser Vorstoß auf dem Landweg ist jetzt der erste derartige Gebietsvorstoß seit März 2020, als Russland die Schutzmacht Syriens und die Türkei, die Islamisten unterstützt, einen Waffenstillstand vereinbart hatten, der dazu führte, dass die Kampfhandlungen der Islamisten in deren letzter Hochburg im Nordwesten des Landes eingestellt wurden. Frau Kneißl, können Sie einmal ausführen, was ist da gerade in Syrien los? Sie meinten schon vorher im Podcast, im Vorgespräch, alles hängt mit allem zusammen. Wie hängt dieser Vorstoß jetzt womöglich mit dieser Waffenstillstandsvereinbarung und mit dem Krieg in Gaza zusammen, Frau Kneißl?
Ja, vielen Dank, dass Sie unser Augenmerk auch auf dieses Schlachtfeld führen, weil es ist fatal, was sich da jetzt sozusagen neulich losgetreten wurde. Sie haben die Akteure genannt. Auf dem syrischen Staatsgebiet haben wir seit dem Sommer 2011, dann verstärkt seit 2012, Kämpfe von Fraktionen aller Art. Ich habe immer davon Abstand genommen, es einen Bürgerkrieg zu nennen. Es ist ein wirklich typischer Stellvertreterkrieg. Und wir haben eben diese verschiedensten islamistischen Fronten, die wahrscheinlich auch von westeuropäischen Staaten unterstützt werden. Das sind Söldner, die im Solde der USA, Frankreichs und so weiter stehen. Wir haben Gruppen, die von der Türkei finanziert werden. Also sozusagen islamistische Gruppierungen aller Art, die gegen die syrische Armee kämpfen. Die syrische Armee wird unterstützt von russischen Armeeeinheiten. Das heißt, wir haben auch hier eine größere Auseinandersetzung, die wieder neu gestartet wurde. Der Zeitpunkt ist sozusagen unter Anführungszeichen interessant. Just an dem Tag, an dem die Israelis sagten, okay, dann machen wir jetzt mal eine Waffenpause, weil wir sind erschöpft, wir brauchen neue Soldaten und neue Waffen. Just an dem Tage beginnt dieser neue Feldzug dieser islamistischen Gruppierungen gegen Damaskus. Und Syrien wurde auch in den letzten Wochen konsequent von der israelischen Armee beschossen. Ja, die israelischen Raketen flogen ja nicht nur auf den Libanon, sondern auch auf syrisches Staatsgebiet. Und jetzt eben diese neue, ziemlich brisante Entwicklung in Syrien, wo man immer wieder die Hoffnung hatte, die Waffen würden schweigen und eine Normalisierung für die Menschen wäre möglich. Aber es sieht ganz danach aus, dass eben in diesem Stellvertreterkrieg die wesentlichen Sponsoren dieser Kriege weiterhin daran ein Interesse haben, ihre Söldner ins Feld zu schicken.
Ja, und wir werden die Lage da weiterhin im Blick behalten, vor allen Dingen jetzt auch mit Fokus auf Syrien beobachten, wie sich die Situation womöglich noch zuspitzt. Aber Frau Kneißl, zum Abschluss unseres heutigen Podcasts blicken wir mal noch hier rüber in den Westen, genau genommen nach Frankreich, denn Frankreich schlittert gerade in eine hausgemachte Krise. Die gerade erst neu gewählte Regierung, die droht jetzt bereits nach wenigen Monaten wieder zu zerbrechen. Das liegt daran, dass der Sparhaushalt, den der neue Premierminister Michel Barnier vorgelegt hat, keine Wirkung zu entfalten scheint. In der ursprünglichen Fassung sah dieser Sparhaushalt einen Mix aus staatlichen Ausgabensenkungen und höheren Abgaben für Konzerne sowie Gutverdiener im Umfang von rund 60 Milliarden Euro vor. Damit sollte das Haushaltsdefizit von mehr als 6% in diesem Jahr auf 5% im kommenden Jahr sinken, doch wirklich sparen möchte in seiner Regierung scheinbar niemand. Die Minister für Justiz und Energie, die drohten jetzt bereits mit Rücktritt, sollte ihr Budget wie geplant gekürzt werden. Ja, und wie als sei das Ganze noch nicht genug, hat jetzt mitten in dieser französischen Regierungskrise Marine Le Pen ihre Drohung die Tage nochmal bekräftigt, die Regierung zu stürzen. Nach einem Treffen mit Michel Barnier wiederholte sie ihre Position, sollte die französische Regierung ihren Haushaltsplan 2025 im nächsten Jahr so verabschieden wollen, wie er gerade vorliegt, dann werde ihre Partei ein Misstrauensvotum gegen Barnier und sein Kabinett unterstützen. Und diese aktuelle Regierungskrise, die zeigt sich auch am Anleihenmarkt jetzt immer deutlicher. Am Mittwoch erreichte der Aufschlag französischer auf deutsche Anleihenrenditen den höchsten Stand seit 12 Jahren. Anleger, die jetzt Staatsanleihen kaufen, erhalten von Frankreich genauso viel Zinsen wie von Griechenland. Frau Kneißl, was passiert da gerade in Frankreich?
Ja, Frankreich, das neue Griechenland, aber natürlich viel, viel stärker. Das Ganze kommt wirklich nicht als Überraschung. Ich erinnere mich, Stichwort Griechenland, Eurokrise im Jahr 2010, 11, 12. Damals hieß der französische Finanzminister Moscovici, der sagte damals, ich habe das sehr wohl noch im Auge, weil ich damals drüber auch einen Text schrieb, sollten die Kreditzinsen um 1% anheben, hat Frankreich Riesenprobleme, seine Schulden zu bedienen. Das war vor 14 Jahren. Nullzins, Negativzinszeiten damals. Seit 2-3 Jahren sieht die Lage anders aus. Das weiß jeder, der einen Kredit zurückzuzahlen hat. Die Zinsen sind nach oben gegangen. Das Geld ist teurer geworden und hat sozusagen wieder ein Preisschild. Und für ein hochverschuldetes Land wie Frankreich oder auch für Österreich macht das Riesenprobleme, weil man eben zum einen missgewirtschaftet hat, weil man während der Corona-Zeit also hohe, hohe neue Schulden eingegangen ist, die nicht hätten so stattfinden müssen. Und Barnier ist erst, ich glaube, es war der 8., 9. September, wurde er zum neuen Premierminister ernannt, nachdem Frankreich sozusagen in diesem Cut stand aufgrund dieser vorgezogenen Neuwahlen, die Macron für Juni angesetzt hatte. Und wir haben jetzt ein Parlament, das sich aus sehr unterschiedlichen Kräften zusammensetzt, wo aber die Partei von Macron sozusagen eine verschwindende Größe geworden ist. Und Barnier, eher ein Konservativer, hat jetzt sozusagen die Exekutive übernommen. Barnier ist zwar ein sehr erfahrener und ein moderater französischer Politiker, der meines Erachtens grundsätzlich gut dafür ausgestattet wäre, jetzt diese schwierige Zeit zu überwinden, aber er steht meines Erachtens vor einer Mission Impossible. Also am 8. oder 9. September übernahm er das Amt. Und mit einer Regierung, die sich zusammensetzt aus sehr unterschiedlichen Personen und Lagern. Also er hat nicht unbedingt jetzt seine Leute da hineinbringen können, sondern er musste auch eben Minister aus dem Macron-Lager übernehmen. Und er hätte theoretisch am 1. Oktober seine Budgetrede halten sollen. Und das war natürlich unmöglich, ein Budget innerhalb von 2 Wochen aufzustellen. Jetzt steht Frankreich vorerst ohne Budget da. Das von Ihnen zitierte, dieser Budgetentwurf, der gefällt niemandem. Und er hatte also diese wirkliche Mission Impossible, jetzt eine Lösung für Frankreich zu finden. Und sollte diese Regierung Barnier durch ein Misstrauensvotum demnächst wieder gestürzt werden, dann werden diese Kreditzinsen nochmals durch die Decke gehen. Also dann wird Frankreich ein Riesenproblem haben, seine Schulden zurückzuzahlen, weil dann die Ratingagenturen, also Frankreich wahrscheinlich schlechter als Griechenland einstufen werden. Und das ist ein Problem, weil die französische Wirtschaft ja beispielsweise auch anders als die italienische oder die deutsche nicht so sehr auf viele Mittelstandsunternehmen gesetzt, also aufgebaut ist. Sie ist einfach aus einigen großen Staatsbetrieben zusammengesetzt, die nicht so beweglich sind. Frankreich hat nicht den großen Binnenmarkt, den Russland hat oder den beispielsweise auch ein Land wie Polen hat, das durch viele Krisen weit besser gesegelt ist als Frankreich. Und zum Abschluss vielleicht ein altes Bonmot des hautigen Charles de Gaulle und nur sozusagen als kleinen Trost für Barnier. De Gaulle soll er mal in den 50er Jahren gesagt haben: Wie wollen Sie ein Land regieren, das über 280 Käsesorten hat? Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber er meinte es mit den Käsesorten. Nun sind mittlerweile leider auch die Käsesorten nicht mehr das, was sie mal waren in Frankreich. Sie sind immer noch gut, aber nicht mehr das, was vor 50 Jahren bestand. Und Frankreich ist neben Deutschland, dem kranken Mann von Europa, zweifellos auch in einer sehr, sehr fragilen Situation. Das heißt, um nochmals auf dieses Europa der Kriegstreiberei zurückzukommen, das ist wirklich Ablenkung, weil der sogenannte deutsch-französische Motor sollte an sich darauf bedacht sein, seine eigene Haushaltspolitik und Arbeitslosigkeit und so weiter in den Griff zu bekommen. Aber nein, sie ringen alle darum, das russische Staatsgebiet zu beschießen, und sie sind alle darauf ausgerichtet, sozusagen mehr Krieg, mehr Waffen, und das ist das Beängstigende. Also wir haben Staaten, die eigentlich vor dem Staatsbankrott stehen, die sich nicht um ihre eigenen Finanzen kümmern, sondern in den Krieg ziehen wollen.
Tja, Frau Kneißl, Regierungskrise in Deutschland, Regierungskrise in Frankreich. Was kann da besser kommen als ein böser Mann aus dem Reich von Russland? Ich muss Ihnen da zustimmen, das ist wahrscheinlich alles Ablenkung. Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für diese wie immer sehr kompetenten, spannenden Ausführungen und ja, wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und ich freue mich auf unsere nächste Folge, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, für das wie immer sehr angenehme Gespräch. Hat mich auch abgelenkt von meinen Migräne-Kopfschmerzen und ich hoffe, dass es nicht so sehr durchdrang, aber danke, dass wir dieses angenehme Gespräch wieder führen konnten.
Ja, und auch an euch, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen ersten Advent und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.